herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mut zur Ehrlichkeit, dem Podcast für praktische Philosophie, positive Psychologie, radikale Kritik und authentische Tiefe.
Heute soll es um Moral gehen, ein Thema, mit dem du dich ja auch schon seit langem beschäftigst und wo wir auch schon viele spätabendliche Gespräche darüber geführt haben. Was bedeutet denn für dich Ehrlichkeit in der Moral, beziehungsweise wie ist der Zusammenhang zwischen dem Titel vom Podcast zu einem deiner Herzensthemen?
Das Thema Moral und Rechtfertigung knüpft direkt an unser Thema aus der letzten Folge an, nämlich die Rationalisierung. Wie jetzt schon mehrmals erwähnt, wenn wir nicht rationalisieren, können wir auch nicht rechtfertigen. Vor allem nicht das, was eigentlich schlecht ist oder von dem wir wissen oder selbst überzeugt sind, dass es nicht gut ist, was wir tun. Für eine Stelle in meinem Buch habe ich vor einiger Zeit begonnen, eine Sammlung zu erstellen mit all den rationalisierten Gründen, die sogenannte Bullies oder Mobber heranziehen, um andere Menschen zu drangsalieren, weil in ihnen die moralische Veranlagung dann doch ausreichend wirkt, dass sie sich selbst nicht als schlechte Menschen sehen wollen, sondern vor sich selbst, dem eigenen Gewissen oder den anderen meinen, rechtfertigen zu müssen. Und dann oft Situationen kreieren, in denen du als Opfer nichts richtig machen kannst, weil in jeder Möglichkeit ein Grund gesehen wird, dich jetzt dafür bestrafen zu dürfen oder zu müssen. Das gilt auf dem Pausenhof ebenso wie im großen Ganzen, wenn beispielsweise autoritäre Regime in der Propaganda rationalisieren, um die Massen ruhig zu stellen oder zu mobilisieren. Aber dahinter liegen niemals gute oder nachvollziehbare oder ehrliche Gründe. Und das sehen wohl die meisten Menschen so, in diesen klaren Fällen, wo allgemein anerkannt Schlechtes rationalisiert wird. Doch ich meine, das gilt auch für alles allgemein anerkannt Gute. In meiner Beschäftigung mit der Moral bin ich zu der Überzeugung gelangt, wie auch schon erwähnt, dass es keine absoluten moralischen Werte oder Regeln, die universell, also für immer und für alle gelten, dass es kein moralisches Gut und Schlecht oder richtig und falsch oder geboten, verboten und erlaubt gibt, sondern aus dieser klassischen Sichtweise erst einmal nichts. In religiösen Weltbildern ist die Sache etwas anders, weil da gibt es eine Geschichte, in der die Moral eingebettet ist, zum Beispiel ein Gott, der uns die Gebote gebietet. Das ist für mich verständlich. Da ist dann wiederum die Frage, ob man an den Rest der Geschichte glaubt. Darauf will ich heute nicht eingehen, aber in einem modernen, säkularisierten Moralverständnis, also jenseits der Religion, verstehe ich überhaupt nicht und habe es auch noch nirgendwo verständlich gemacht gefunden, was es bedeuten soll, dass wir irgendetwas müssen oder sollen in moralischer Hinsicht. Meines Erachtens gibt es nur zwei Verwendungen von sollen, also dass ich etwas soll, die verständlich sind, und beide setzen ein Wollen voraus. Das eine ist, jemand will, dass ich etwas tue und sagt, du sollst, also ein Befehl. Da ist natürlich die Frage der Autorität. Warum sollte mir jemand sagen, was ich zu tun und lassen habe, was ich soll? Ich kann natürlich gezwungen werden, aber so der reine Befehl ohne irgendeinen Zwang bewegt erstmal nichts in der Welt, außer ich glaube, so wie Kinder glauben, und da ist natürlich auch das Machtverhältnis sehr einseitig, sie sollen das tun, was die Eltern ihnen sagen, dass sie tun sollen. Die andere Variante ist, ich sollte tun, was für meine Zwecke hilfreich ist. Das sind dann die Ratschläge der Vernunft. Wir hatten das Beispiel vom Wasser trinken. Wenn ich durstig bin und Wasser den Durst löscht, sollte ich Wasser trinken. Hier ergibt es wenig Sinn, die Autorität in Frage zu stellen, weil die Vernunft kann uns zwar keine Zwecke geben, aber wenn sie die rechten Mittel weist und wir den Zweck wirklich wollen, dann sollten wir dem folgen. Also das kann man nur empfehlen, aber natürlich gibt es auch keine Pflicht, vernünftig zu sein oder überhaupt zu tun, was wir wirklich wollen. Die Frage ist nur, was bleibt uns anderes übrig? Und warum in aller Welt sollten wir dem nicht nachgehen. Das ist Sollen und Wollen. Und meines Erachtens liegt der Weg zu Frieden auf Erden in einer neuen Moral des Wollens geebnet, die darin gründet, dass wir uns fragen, was wir wirklich wollen. Und anhand dessen Regeln formulieren und Verträge schließen und uns einigen auf einen Umgang, der für alle funktioniert. Im Gegensatz zu all den alten Moralsystemen des Sollens, ob religiös oder nicht, kam das immer irgendwie von außen und von oben. Die andere Unterscheidung ist zwischen gut oder schlecht oder allen anderen wertenden Begriffen an sich versus für. Meines Erachtens gibt es ebenso wie keine verständliche oder sinnvolle Verwendung des Begriffes sollen ohne ein vorausgegangenes Wollen, keine sinnvolle oder verständliche Verwendung des Begriffes gut ohne ein dazugehöriges Für. Ohne das Für bleibt nur noch gut an sich. Das heißt, wenn ich immer weiter hinterfrage, warum ist das gut, warum ist das gut und warum ist das gut, und es kommt irgendwann, es ist gut, weil es gut ist, dann ist das zirkulär, also es endet einfach da, oder man sagt, es ist gut an sich. Es ist einfach gut. Das heißt, es ist ehrlich gesagt gar keine Begründung. Zumindest finde ich keine zufriedenstellende. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, gut für Punkt, 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 also jemanden oder etwas, ist das relativ. Also der Wert einer Sache ist dann relativ zu dem Wertenden durch die Bewertung. Etwas ist gut für mich, wenn ich davon etwas habe. Da gibt es die Selbstzwecke, Dinge, die angenehm sind. Sonne auf meiner Haut ist zumindest in einer Hinsicht gut für mich, wenn es mir gefällt, wenn es angenehm für mich ist. Das Wasser ist gut für mich im Beispiel des Durstes, weil es ein Mittel zum Zweck ist und mein Durst löscht. Also gut ist entweder angenehm oder zweckmäßig. Das sind meines Erachtens die einzigen beiden Fälle. Was dann wegfällt, ist gut an sich und damit jedes im klassischen Sinne moralische Gut mit dem Anspruch, einfach oder an sich gut zu sein und unabhängig von mir als Wertendem zu gelten. Was daraus folgt, ist, alle Werte auf der Welt sind relativ. Das heißt, philosophisch gesprochen herrscht meines Erachtens ein Werterelativismus. Das muss unterschieden werden von den Begriffen Kulturrelativismus oder Subjektivismus, die oft gemeint sind oder verstanden werden, wenn man im moralischen oder in der Moralwissenschaft und Theorie von Relativismus spricht. Das ist aber irreführend, weil damit wieder versucht wird, Moral zu rechtfertigen. Nämlich der Kulturrelativismus sagt, gut wäre, was zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Kultur für gut befunden wurde. Aber gut ist, hebt wieder ab auf gut an sich ist. Das heißt, die waren damit gerechtfertigt. Wenn die das damals gut fanden, dann war das damals gut. Oder dann ist das heute rückblickend auch immer noch damals gut gewesen. Der Subjektivismus ist dasselbe angewandt auf den Einzelnen. Wenn ich das gut finde, dann ist das zumindest mal für mich gut. Das sehe ich aber beides überhaupt nicht so, sondern ich meine nicht, die Moral wäre relativ, sondern Werte überhaupt. Das heißt, es gibt in dem Sinne erstmal gar keine moralischen Werte. Das bedeutet, egal was die Kultur hervorbringt oder was ein einzelnes Subjekt denkt oder fühlt, nichts davon ist gerechtfertigt. Der Relativismus im Sinne von wir müssen und sollen nichts, sondern dürfen alles, ist gerade nicht die Rechtfertigungsgrundlage für alles, sondern für nichts. Und was dann übrig bleibt, ist nur noch die Frage, was will ich eigentlich und was will ich wirklich? Und dann kommen wir, da wir auf einem runden Planeten leben, mit anderen Menschen und anderen Lebewesen und so weiter und so fort, also uns in einer Welt befinden, kommen automatisch Fragen, wie will ich mit und unter den anderen leben, wie umgehen, wie möchte ich, dass die mit mir umgehen und so weiter und so fort. Also diese moralischen Fragen und dann vielleicht auch die Formulierung von Regeln oder auch Gesetzen ergibt sich auch aus der Frage, was will ich? Das heißt, wir müssen gar nicht fragen, was sollen wir oder was wäre das Richtige. Der Relativismus in meinem Verständnis ist also das Ergebnis der theoretischen Beschäftigung mit Moral. Wie gesagt, sehe ich nichts Verständliches daran und damit auch nichts, womit wir sinnvoll arbeiten können, an eine Moral irgendwo aus den Wolken oder im Nichts zu glauben. Und mein Gegenvorschlag wäre, den Relativismus zu akzeptieren, jeglichen Rechtfertigungsanspruch aufzugeben, jegliche Rationalisierung, gerade in moralischer Dimension, zu vermeiden und für Gewissen oder Propaganda zu missbrauchen. Und dann eine Moral im Wollen zu begründen und die Moral des Sollens hinter uns zu lassen.
Okay, du sprichst natürlich viele klassische Fragen in der Philosophie an, doch ich will jetzt gar nicht auf den theoretischen Aspekt so sehr eingehen, sondern eine pragmatische Frage stellen. Denn der naheliegende Einwand ist natürlich, ob das denn nicht zu Chaos und Anarchie führen würde, wenn es keine Regeln mehr gibt.
Ja, das ist der klassische Einwand. Oft Dostojewski zugeschrieben, aber eigentlich von Sartre über Dostojewski formuliert, ohne Gott ist alles erlaubt. Und weiterführend dann oft die Idee, wenn alles erlaubt ist, wird auch alles getan. So, Relativismus führt zu Anarchie und Chaos. Das finde ich durchaus nachvollziehbar. Allerdings würde ich die Gegenfrage stellen, bedeutet das, du handelst, wenn du dann im klassischen Verständnis moralisch handelst, nur aus der Angst vor Strafe, ob durch den Gesetzgeber oder Gott oder dein Gewissen. Anders formuliert, gibt es meines Erachtens sehr viele gute Gründe, die sich ganz befreit von jeglichem Sollen im Wollen, also in unseren ganz persönlichen Interessen finden lassen, dafür so miteinander zu leben und umzugehen, dass letztendlich Frieden auf Erden möglich ist. Das ist also der eine wichtige Punkt. Wer sagt, dass es das braucht? Der zweite Punkt ist meines Erachtens noch wichtiger, nämlich wenn wir in die gesamte Menschheitsgeschichte schauen, Kulturgeschichte und Moralentwicklung bis heute, wurde nicht nur schon immer alles getan, egal woran die Leute geglaubt haben, sondern es wurde obendrein auch noch gerechtfertigt. Das heißt, dieses Horrorszenario, wenn dann niemand oder nichts ist, das uns sagt, was wir tun sollen oder was richtig und falsch ist, wenn wir keinen Sollen auf unseren Schultern spüren, das uns da unten hält, wo wir uns angemessen verhalten, dann würden wir ausbrechen und die grausame Natur sich Bahn brechen und der Kriegszustand herrschen. Das alles durchzieht die Menschheitsgeschichte und wurde dadurch am Laufen gehalten und in vielen Fällen überhaupt erst möglich gemacht, dass Menschen vor sich und vor anderen die Möglichkeit hatten, weil fast alle daran glauben, das zu rechtfertigen. Wir sind die Guten, ihr seid die Bösen. Wir halten das Gute hoch und kämpfen gegen das Böse. Und egal ob Rasse oder Religion oder Geschlecht oder Nationalität oder die Notwendigkeit der Umstände, also Sachzwänge, ob jetzt wirtschaftlicher Natur oder anderer Couleur, das reicht von den Mobbingfällen, die ich am Anfang erwähnte, bis hin zu den größten Kriegen und grausamsten Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnissen, die unsere Geschichte und alle Kulturen und Gesellschaften durchziehen und immer schon durchzogen haben. Mein Vorschlag ist deshalb, warum versuchen wir es nicht mal anders, indem wir das Kernproblem der Möglichkeit zur Rechtfertigung kollektiv aufgeben. Und das beginnt natürlich mit uns Einzelnen. Viele denken jetzt immer gleich an die da oben oder die Diktatoren oder die Beispiele aus der Geschichte, aber es beginnt ja bei mir und bei dir selbst. Mal zu fragen, warum jetzt in moralischer Hinsicht handle ich wie? Wie kann ich das begründen? Finde ich da irgendein Sollen, das mir wirklich verständlich ist? Und ist das besser, als wenn ich mich frage, was ich will? Ist nicht vielmehr die Gefahr des Widerspruches im Konfliktfall zwischen Wollen und Sollen größer als zwischen Wollen und Wollen? Das hatten wir in den letzten Episoden schon. Wir können Dinge wollen, die sich widersprechen, und dann löst sich es in der Frage danach, was wir wirklich wollen. Wenn ich jetzt aber am Marktplatz stehe und aus Hunger den Apfel klauen will und dann das moralische Gesetz in mir sagt, du sollst aber nicht, und ich kann gar nicht, wenn ich darüber nachdenke, wirklich nachvollziehen und verstehen und mir verständlich machen und begründen, warum eigentlich, dann ist das ein Problem, weil das Wollen ist da und das bleibt da. Wenn ich hingegen darüber nachgedacht habe und auf einer sehr tiefen Ebene meines Wollens, nämlich in welcher Welt will ich leben mit den anderen, die nun mal da sind, auf die ich ja auch angewiesen bin, dann kann ich immer wieder im Konfliktfall darauf zurückgreifen und dahin zurückfinden und da diesen Wollenskonflikt auflösen und auch von vornherein schon mein Leben danach ausrichten. Also das im Individuellen meines Erachtens, aber auch aufs große Ganze gesehen, verspreche ich mir, wenn es dann jemals dazu kommen sollte, von erst einmal der relativistischen Aufklärung und dieser moralischen Revolution und der Begründung einer neuen Moral des Wollens im Gegensatz zur alten Moral des Sollens, Ehrlichkeit am Verhandlungstisch, weil die Interessen nicht nur in uns, sondern ja auch zwischen Menschen und Menschengruppen mögen weiter bestehen und sich vielleicht auch in Zukunft verschärfen. Aber der Unterschied ist, wenn alle sich einig sind, dass sich nichts rechtfertigen lässt, dann bleibt nur noch übrig zu sagen, was wir wollen oder was wir wirklich wollen. Da können wir auch noch versuchen, uns irgendwie zu belügen und zu betrügen. Aber letztendlich wissen alle, es geht nur um Interessen, die, wie eigentlich auch alle wissen, sowieso immer dahinter stehen, nur dass sie nie offen ausgesprochen werden und dann doch einzelne Menschen und gerade Massen nach wie vor so empfänglich dafür sind, einfach den Rechtfertigungen und Rationalisierungen zu folgen, weil sie dann eben auch selbst nicht nachdenken und das irgendwie begründen und hinterfragen müssen. Dass wir also Interessen offenlegen und in dieser Ehrlichkeit dann Kompromisse bis hin zu Einigung oder auch Verbindung finden können. Das mag sehr utopisch klingen und ich weiß, wie weit wir davon entfernt sind, aber meines Erachtens ist es der einzige Weg, weil, wie gesagt, das Projekt der alten Moral, uns auf irgendetwas zu berufen, das vermeintlich geboten ist, ist offensichtlich gescheitert, über die Jahrtausende bis heute. Und überall, wo die größten Verbrechen gegen die Menschheit und Menschlichkeit verübt werden, egal ob in der Einzeltat oder auf politischer und internationaler Ebene, sagt nie jemand, ich muss nichts, ich soll nichts, ich darf alles und deshalb mache ich das. Deshalb ist diese Gefahr meines Erachtens geradezu bis auf einzige Ausnahmen, die das jetzt sowieso schon machen, Psychopathen meinetwegen, keine ernsthafte Bedrohung, sondern es wird immer rationalisiert und gerechtfertigt. In vielen Fällen schon vor uns selbst, in all den anderen Fällen wenigstens vor den anderen. Und dieses Problem muss überwunden werden, wenn Frieden auf Erden zumindest möglich werden soll.
Ich frage mich jetzt nach deiner Erklärung, dass du ja anzunehmen scheinst, dass die Menschen Frieden auf Erden wollen. Doch ich meine, das ist eine recht große Annahme darüber, was in der Menschen Natur liegt, oder?
In der Tat. Und ich bin mir dessen bewusst, dass auch das schon eine ganz alte und klassische Frage der Moralphilosophie ist, nämlich ob der Mensch von Natur aus gut oder schlecht oder böse wäre. Meine Antwort darauf, die meines Erachtens auch wissenschaftlicher Konsens geworden ist, zeichnet ein komplexeres Bild, das nicht schwarz oder weiß ist. Also wir haben als soziale Wesen, die von Geburt an auf unseresgleichen angewiesen sind, um überhaupt zu überleben, vom guten Leben mal zu schweigen, soziale Anlagen an uns, die sowohl die Gemeinschaft fördern, als auch uns als Gemeinschaft von den anderen in Anführungszeichen abgrenzen. Also ist eine gewisse, wenn wir so nennen wollen, moralische Natur in uns angelegt und veranlagt, die sich entfalten lässt und auch weiter darüber hinaustreiben, was schon qua Natur da ist. Auf der anderen Seite reicht meines Erachtens diese Veranlagung in Kombination mit den egoistischen oder asozialen Zügen unserer Natur nicht aus, Frieden auf Erden zu schaffen oder von Natur aus zu garantieren. Was auch nicht verwundert, wenn wir das evolutionär begründet anschauen, weil als die moralischen Gefühle in uns sich entwickelt haben, wir für das Überleben unserer Art keinen Frieden auf Erden brauchten, sondern nur in unseren jeweiligen kleinen Gruppen und Horden zeugungsfähige Nachkommen zeugen mussten. Insgesamt bin ich, was die Zukunft der Menschheit und die Entwicklung unserer Gesellschaft und den Frieden auf Erden und überhaupt alle großen und auch kleineren Projekte in meinem Leben sehr optimistisch. Also ich würde sagen, ich habe einen pessimistischen Blick auf den Zustand und einen optimistischen Blick auf die Möglichkeiten des Menschen. Und der ist meines Erachtens auch nicht unbegründet, wenn wir uns die tatsächlichen Möglichkeiten anschauen. Auf der anderen Seite ist es für mich aber auch rational begründet durch die Einsicht, dass es ja nur vier Möglichkeiten gibt, wenn wir jetzt so ein großes Projekt wie Frieden auf Erden, was auch immer das genau bedeuten soll, oder einfach eine bessere Welt, oder das ist noch abstrakter, anstreben. Nämlich entweder wir versuchen es und scheitern, weil es nicht möglich ist, oder wir versuchen es und es gelingt, oder wir versuchen es nicht und es wäre möglich gewesen, oder wir versuchen es nicht und es wäre auch nicht möglich gewesen. In den zweiten beiden Fällen werden wir nie wissen, ob es möglich gewesen wäre. Das heißt, wir akzeptieren ein Schicksal, das zu unserem Untergang führt, ohne es überhaupt zu versuchen, dafür zu kämpfen. Das finde ich schon bescheuert. Wie gesagt, das ist auch ein Thema ja im ganz persönlichen Leben und den Möglichkeiten darin, aber das kann man auch auf die Gesellschaft und die Menschheit übertragen. Wenn wir es versuchen und es gelingt, ist das natürlich das Best-Case-Szenario und Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn wir daran scheitern, haben wir es wenigstens versucht. Und wer weiß, vielleicht kommen wir auch nur zu einem gewissen Punkt, aber immerhin dahin. Und der einzige Grund dagegen wäre ja die Idee, wenn wir es nicht versuchen, hätten wir jetzt noch etwas davon. Also diese Idee von Pascals Wette in einer anderen Frage, nämlich danach, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und die Idee, danach zu leben und die Ewigkeit nach dem Tod im Himmel zu verbringen, wäre die Einschränkung wert, wenn jetzt die Wahrscheinlichkeiten 50-50 sind, dagegen die Ewigkeit Höllenqualen zu leiden, nur dafür die restlichen Lebensjahre irgendwelche Sünden zu begehen. Aber jetzt übertragen auf unseren Fall ist ja überhaupt die Frage, was haben wir denn davon? Was wären diese Sünden, die uns die Zukunft verbauen, die jetzt so viel besser oder wichtiger wären, als es zu versuchen? Und zu versuchen ist meines Erachtens auch nicht nur, also Moral ist meines Erachtens kein Mittel zum Zweck eines zukünftigen Friedens, sondern bereits der gelebte Frieden. Das heißt, sowohl für die Reinheit meines Gewissens, auch befreit von jeglichem Sollen, weil es gibt ja nicht nur das Gewissen im klassischen Sinne eines autoritären Vaters, sondern auch des unschuldigen Kindes. Insofern der Einklang mit mir selbst und die Verbindung, die ich finde und der Frieden, den ich schaffe, sind schon in jeder einzelnen Tat Belohnung selbst. Und ich lebe schon das, wo ich hin will. Und ich sorge dafür, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass das noch weiter um sich greift. Von daher spricht für mich schon mal alles dafür. Deshalb mache ich das auf jeden Fall. Und darin liegt der Optimismus, dass das an sich möglich ist. Wie weit auch immer das geht und wie weit auch immer ich das miterleben darf oder selbst komme. Diese Idee von Thomas Hobbes, der Mensch sei dem Menschen ein Wolf, um unsere Natur zu beschreiben, hier in einem sehr negativen Sinne, sehe ich wiederum nochmal differenzierter. Das ist auch eine Weise, das Logo meines Podcasts mit dem Wolf und dem Schaf links und rechts von mir zu deuten, wo ich mich ja zum doch auch böse anmutenden Wolf drehe, vom Schaf weg. Das ist gar nicht so durchgeplant entstanden und da lässt sich auch vieles drin finden und sicherlich auch mehr, als ich hineingelegt habe. Aber eine Version, die auf jeden Fall Bilder trifft, die ich auch im Buch beschreibe und mit denen ich gerne arbeite, ist das Verständnis von, lieber soll der Mensch doch noch dem Menschen ein Wolf sein, als ein Hund oder Schaf oder Hirte. Das ist ungewöhnlich, weil in der Regel folgen wir dieser altertümlichen Vorstellung von, der Wolf wäre böse oder Wölfe wären schlecht zueinander oder miteinander oder zumindest mal für den Menschen, was vielleicht aus diesem Bild kommt vom Wolf am Schafstall, der unser Schaf raubt als Raubtier, als hätten wir irgendeinen Anspruch auf das Schaf, das wir zur Existenz gebracht haben, nur um es in Gefangenschaft zu halten und später zu benutzen und dafür zu töten am Ende noch. Aus Sicht der Schafe wären wir ja mindestens mal so böse wie der Wolf. Der hat wenigstens einfach Hunger. Aber das ist eine ganz andere Debatte. Ein Bild, das ich hilfreich finde, auch um noch einmal meine Sicht zur alten und neuen Moral und zum Relativismus und dem Wollen und dem Sollen zu erklären, ist, der Wolf steht für die neue Moral, die da anmutet als gefährlich, weil frei und nichts muss und soll und sind wir nicht eigentlich böse und bricht dann nicht das Chaos aus. Und das Schaf für die Herdenmoral von es gibt da vermeintlich einen Hirten, ob jetzt Gott oder das Argument oder der kategorische Imperativ, der uns gebietet, was wir tun sollen, und wir fügen uns dem in der Masse, in der Herde. Problem aber, meiner Überzeugung nach, den Hirten gibt es nicht. Das heißt, ein falscher Hirte, ein Aberglaube, ein Irrglaube, der uns Menschen und unsere freie Wolfsnatur, wenn wir so wollen, und dabei will ich jetzt weniger auf die tatsächliche Natur und Biologie von Wolfen und Schafen eingehen, auch wenn natürlich der Wolf böse sowieso nicht, aber auch gar kein schlechtes Tier ist und im Rudel lebt und im Winter sogar, das habe ich mal recherchiert, sich Rudel zusammenschließen, also tatsächlich ein sehr gemeinschaftliches Lebewesen. Aber da will ich mich gar nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Aber so das Bild vom Wolf wäre in deiner Frage nach unserer Natur und den Möglichkeiten des Menschen. Wir haben eine freie Natur, eine Wolfsnatur, die zu Gemeinschaft und Frieden und Moral möglich ist, aber in Freiheit. Und wir leben im falschen Schafspelz dieser gesollten Werte. Und das schnürt uns ein. Und das lässt dann das Tier in uns, das wilde Tier, durch diesen Zwang erst zur Bestie werden. Und so haben wir Angst vor dem Schatten und dem Wolf in uns und fürchten, wenn wir das Fell verlieren, sind wir das schwarze Schaf in der Gruppe und fallen auf und fallen raus aus dieser Konformität der Herde und leben angepasst, aber eingezäunt und gleichzeitig schutzlos, weil ja gerade kein Hirte uns vor den Raubtieren der Nacht schützt. Wir verleugnen unser Innerstes, richten die Aggressionen nach innen, weil wir nach außen hin ja harmlose Weidetiere sein müssen und uns vielleicht auch selbst dafür halten. Dann haben wir auf der einen Seite all die Fälle, die in irgendwelchen True Crime Stories aufgearbeitet werden. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die blutige und grausame Menschheitsgeschichte von Kriegen und Herrschaftsverhältnissen durchzogen. Also, der Wolf ist nicht böse und wir sind keine Schafe. Würde ich kurz zusammenfassen. Dabei meine ich, gibt es zwei Rollen, die für gewöhnlich Menschen einnehmen. Entweder sie fürchten sich, um auch zum Thema Ehrlichkeit mal wieder den Bogen zu schlagen, vor einem ehrlichen Blick in den Spiegel, weil sie Angst davor haben, was sie da sehen, wenn sie ehrlich mit sich selbst sind. Auf der anderen Seite Menschen, die vielleicht ehrlich mit sich sind oder aber so unehrlich, dass sie sich einfach für gut und gerecht halten und gar nicht glauben, zu was sie fähig wären, wenn es darauf ankommt. Was sie meines Erachtens besonders gefährlich macht, weil sie auch nicht mehr selbst davon wissen und das eben dann erstmal für die Gemeinschaft schwierigen Anlagen in uns ist, gar nicht integrieren und richtig umleiten können. Die dann aber wiederum Angst vor der Freiheit der anderen haben und sich dann zu Hütehunden oder Hirten aufschwingen und die Herde vor sich hertreiben, während sie selbst noch am getriebensten sind, weil sie gar nicht wissen, was sie tun. Probleme, die mit diesem Sollensglauben einhergehen, sind einerseits der ja auch gerade in Deutschland verbreitete Rechtsfanatismus, was nichts mit rechts und links zu tun hat, sondern dem fanatischen Glauben und Beharren auf und an Rechte. Dass ich lieber fahre, wenn ich Vorfahrt habe, als Rücksicht zu nehmen, dass jemand zwar falsch fährt, aber dafür dann unter die Räder gerät. Oder wie viele Beziehungskonflikte oder Nachbarschaftsstreitigkeiten brechen vom Zaun, weil es Menschen wichtiger ist, Recht zu haben, als Frieden zu schaffen. Und da muss jetzt gar nicht der Klügere oder die Klügere nachgeben, sondern man kann ja einfach schauen, welchen Anspruch mache ich hier eigentlich geltend und wo soll der überhaupt begründet sein? Das andere ist Autoritätshörigkeit, die nicht nur uns Einzelne, die wir dann hörig sind, unfrei macht, sondern auch zu schrecklichen Massenphänomenen wie dem Dritten Reich führt. Und allgemein das Problem der Massenpsychologie, dass Menschen in Massen auf einmal sich ganz anders verhalten und sich in der Anonymität der Gruppe auch die düstersten Motivationen entfalten. Den anonymen Fall sehen wir ja auch viel im Internet, was Menschen unter nicht identifizierbaren Accounts alles so an Kommentaren verfassen, wo ich mich immer frage, falls irgendjemand von euch zuhört, ist das auch direkt an euch gerichtet, habt ihr nichts Besseres zu tun? Es müsste so viel in meinem Leben passieren, bis ich überhaupt auf die Idee komme, jetzt irgendwo einen Kommentar zu verfassen, der einfach nur schlecht für andere Menschen ist und ansonsten nichts in der Welt bewegt und niemand was davon hat. Also das kann ich gar nicht verstehen, aber das sind alles Folgen davon. Im Gegensatz dazu braucht es meines Erachtens freie Geister, selbstverantwortliche Individuen, ehrliche Menschen und tatkräftige Tugenden. Und das ist alles im Projekt der neuen Moral zu finden und möglich.
Okay, wir haben jetzt wieder über die Moral, über den Weltfrieden, über das Umgehen miteinander gesprochen. Das stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das für mich als Einzelner? Was habe ich denn davon, von dem, was du mir bisher erzählt hast?
Was habe ich davon, moralisch ehrlich zu sein? Also nicht nur moralisch zu leben, sondern überhaupt erst diese moralische Ehrlichkeit aufzubringen, die ja, wie ich in vorangegangenen Episoden auch schon erwähnte, Grundlage meiner persönlichen Erfahrung ebenso wie in der Arbeit mit anderen Menschen für alle weitere psychologische Ehrlichkeit mit uns selbst und die Persönlichkeitsentwicklung im Ganzen bedeutet. Erst einmal die Erkenntnis, dass der Schatten, das Dunkel in uns nicht böse oder zum Fürchten ist, sondern einfach dunkel, weil es unbewusst ist. Und dass sich da ein Licht entzünden lässt, dass wir uns aufklären und verstehen lernen können und dann auch einen Umgang damit finden. Das Zweite ist eine unglaubliche Freiheit, nämlich von all dem Geglaubten müssen und sollen. Lange nachdem ich mich schon philosophisch davon befreit hatte, ist mir aufgefallen, wie viel Müssen und Sollen dann doch bei mir auch noch unbewusst lag und einfach gar nicht in diesen Begrifflichkeiten. Das heißt, das ist eine spannende Reise, da immer mehr zu finden, von dem man sich da auch noch lösen kann. Ich kann zumindest mal von mir selbst berichten, von mittlerweile vielen Jahren, die ich danach lebe, und zwar ohne jeglichen Rechtfertigungsanspruch und jegliche Rechtfertigung und vor allem auch nicht in dieser falschen Rechtfertigung durch den Relativismus, in dem ich meine, ich dürfte ja alles und deshalb mache ich jetzt einfach, was ich will, sondern indem ich mich ehrlich frage, was will ich wirklich und in was für einer Welt ich leben, worin ich für mich im Sinne der neuen Moral auch wieder eine Moral und natürlich auch zu vielen alten Werten, die ich schon lange hochgehalten habe, nur früher anders begründet oder gar nicht wirklich begründet oder zumindest nicht verständlich, zurückgefunden habe und danach lebe. In diesem Einklang genieße ich diese Freiheit und erlebe gar keine Schuld- und Schamgefühle mehr. Und das ist großartig. In den letzten 5 Jahren habe ich mich einmal oder vielleicht zweimal schuldig gefühlt. Und zwar dann, als ich etwas getan habe, das ich selbst wirklich schlecht fand. Aber natürlich habe ich mich nur deshalb schuldig gefühlt, weil ich auch in dem Moment die Ehrlichkeit hochgehalten habe, das jetzt nicht zu rationalisieren oder zu rechtfertigen, sondern ich wusste, es gibt keine gute Begründung, es gibt keinen guten Grund. Ich weiß selbst nicht so richtig, warum und wie es dazu gekommen ist. Und ich fand das schlecht und das muss ich jetzt aushalten. Das ist natürlich unangenehm. Aber ansonsten, da ich im Einklang damit handle, nicht was ich glaube, das richtig wäre, sondern was ich selbst richtig finde und was zu der Welt führt, in der ich leben möchte, nämlich letztendlich in Frieden auf Erden und in der Gemeinschaft mit allen anderen, schleicht sich nichts an Schuld und Scham ein, das mich leiden machen möchte. Damit hängt zusammen auch gar kein schlechtes Gewissen mehr, weil mein Gewissen rein ist und auch wieder nicht, weil ich mir etwas vormache, sondern indem ich im Einklang handle. Und bis auf Ausnahmen, wo mir das nicht gelingt, was zum Glück selten vorkommt, ist das auch eine große Harmonie. Und das manifestiert sich ja auch auf körperlicher Ebene. Also es ist alles im Fluss und im Einklang. Und ich bin natürlich frei von all der unhinterfragten Konformität, ob jetzt in moralischer Hinsicht, weil ich meine, ich müsste so leben, weil man das so macht oder schon immer so gemacht hat oder weil irgendjemand das sagt oder weil das da und da steht. Und dadurch genieße ich auch die Freiheit, kritisch gegenüber allen klarerweise jetzt gar nicht irgendwo groß moralisch begründeten, sondern einfach gesellschaftlichen Konventionen oder Institutionen oder wie die Dinge laufen und liegen, ob jetzt das Wirtschaftssystem oder die politische Ordnung, da in aller Ehrlichkeit ranzugehen, aber da auch wieder nicht in meinem Aktivismus oder meiner Gesellschaftskritik dann zu moralisieren. Indem ich eben nicht meine, das dürfte so nicht sein, weil das und das wäre richtig oder ich hätte einen Anspruch oder irgendjemand müsste oder sollte oder dürfte das und das haben oder tun oder sein oder sonst was. Sondern es beginnt alles mit mir und der Frage, wie möchte ich leben, wie möchte ich mit den anderen leben. Und sicherlich noch vieles mehr, das mir jetzt nicht eingefallen ist. So viel aber zu den ganz persönlichen Vorteilen, abgesehen natürlich vom zugrunde liegenden Interesse, was hoffentlich viele schon teilen an einer Welt in Frieden. Practical Tool für heute. Frage dich doch, was rechtfertigst du alles moralisch in deinem Alltag und wie soll diese Rechtfertigung begründet sein? Und wenn du keine Begründung findest, freue dich, du bist einen Schritt weiter in der moralischen Befreiung gekommen und darfst dich jetzt ganz frei, offen und ehrlich fragen, was du wirklich willst. Und da werden sich gute Gründe finden lassen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ich danke dir, Anton, und einen schönen Tag noch.
Danke für dieses philosophische Gespräch.